Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Ja, auch spannend, weil du gesagt hast, dass die Zuhörenden das auch finden. Also wir werden es auf jeden Fall in meinen Tiroler Shop packen. Und werde es mir auf jeden Fall auch kaufen. Ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht gelesen und bin schon ganz gespannt. Jetzt bin ich noch gespannter, nachdem du das alles gesagt hast, wie vorher schon. Ich sowieso gespannt war, als mir der Sebastian damals gesagt hat, dass er ein neues Buch rausbringt. Und weil du gerade gesprochen hast, wegen Führung, dass das ja relevant ist in der künstlichen Intelligenz oder mit der künstlichen Intelligenz, bin ich ganz bei dir. Es gibt ja da einige Diskussionen darüber, braucht es noch Führung, wenn es denn dann die KI gibt, das bis hin zu diese, ich muss jetzt einen nicht wertenden Begriff finden, diese Gespräche darüber, ob man überhaupt noch Führungskräfte braucht, so quasi vollautomatisierte Firmen, weil die Regeln macht man auf der Blockchain, den Rest regelt dann in der Sprachmodell. Also wenn man sich ein bisschen mit diesen Technologien auseinandersetzt, wird man ziemlich schnell feststellen, das wird so eher nicht funktionieren. Im Gegenteil, man ist auch als Führungskraft extrem gefordert, die KI-Systeme, Mehrzahl, die zu führen. Und wir haben bei uns im Team, im Unternehmen auch, immer wieder mal Gespräche mit Leuten, die sagen, ja, warum bin ich denn Führungskraft? Ich habe nicht niemand oder bin Teamleiter oder so, ich habe nicht einmal ein Team. Sag ich, naja, dein Team sind halt dieses System, die muss zu führen. Weil das ist so, ich glaube, eine romantische Vorstellung gewesen von manchen, vielleicht auch etwas erschöpften Führungskräften. Ach Gott, jetzt kann ich das endlich abgeben. Na, genauso wie ich sehr gut selektieren muss, welchen Mitarbeiter lasse ich ins Team, welchen Mitarbeitenden gebe ich welche Aufgabe im Team, welche kann der überhaupt beherrschen, muss man das da auch machen. Muss ich überlegen, welches System lasse ich ins Haus, welche Berechtigungen gebe ich dem System, genauso wie es bei Mitarbeitern auch ist, welche Rolle soll das System erfüllen. Und ich muss es führen und permanent monitoren, weil sonst passieren halt auch kuriose Dinge, wenn man mal Roboter-Erlebnis eingibt, da sieht man, was passiert, wenn man die Kontrolle, die Führung verliert. Ganz spannend, wie das dann abgeht, wenn man so ein hyperaktives System einfach zu viele Rechte gibt. Finde es auch spannend, was du sagst mit der Beziehungspflege, ja, diese vollautomatisierten Nachrichten, natürlich bei Filter und Selektion, mit wem stehe ich in Kontakt und so weiter, macht das alles Sinn. Also diese jetzt schon eher formalistische Tätigkeit oder sich Inspiration zu holen, in welche Richtung schaut man, dann sollte man allerdings dann wieder schon real schreiben und miteinander umgehen. Ich habe jetzt vor kurzem ein Erlebnis gehabt, das habe ich dann im Team präsentiert. Also ich habe, wenn man mir eine Nachricht schreibt, kommt automatisch zurück, man darf sich gedulden, weil ich halt viel unterwegs bin und so weiter und so fort. Und aus meiner Historie oft mal die Erwartungshaltung war, dass ich quasi der Supporter bin und innerhalb von kürzester Zeit zurückschreibe, was einfach nicht mehr so ist. Wie ich immer, diese Nachricht gibt es halt, automatische. Und da habe ich bekommen von einem KI-Anbieter eine E-Mail. Inhaltlich passt, also hat schon Sinn gemacht, dieser Partnerunternehmen. Die haben diese automatische Antwort bekommen und dann hat angefangen, offenbar dieser Bot mit mir vermeintlich über meine Abwesenheitsnachricht zu diskutieren und hat gemeint, ja, er hätte Verbesserungsvorschläge und quasi, was ich jetzt mit der Nachricht will, ob ich Fragen dazu habe, soll er sie verbessern, soll er sie umformulieren, soll er sie jemanden weiterschicken. Das ist dann nur eine Weile so weitergegangen. Gott sei Dank haben sie dann offenbar einen Timer drin gehabt oder so einen Counter nach 3 oder 4 Schleifen, die sich die KI mit meinem automatisierten System unterhalten haben, war dann doch Schluss. Ihr habt es da auch noch, zumindest steht es in der Beschreibung drin, das Thema Regulierung als Innovationschance und nicht als Bürde sehen. Das ist immer ein heißes Thema, gell? Und da kriege ich immer wieder mal spannende Zuschriften zu dem Thema, weil ich genau das so sehe. Und ich mag es jetzt gar nicht überstrapazieren, du hast da sicher noch was dazu zu sagen. Mir fällt da immer ein US-Investor ein, der ganz erstaunt war, wie die Leute gejammert haben. Ich habe in Europa mit der Regulierung gesagt, ja, wir glauben, dass sie keine haben. Und es ist jetzt ein paar Wochen her, wo ich nachgeschaut habe, also in den USA gibt es 26 oder 27 KI-Gesetze, weil es dort bundesstaatlich geregelt ist oder sogar auf Städteebene nicht einheitlich, so wie bei uns. Also da haben wir ja sogar einen Vorteil in dem Bereich durch eine einheitliche Regulierung. Aber ihr habt es im Buch drin, wie ist euer Blickwinkel darauf?
Ja, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt in dem Buch, weil da macht sich gerade auch die Spannung oder die unterschiedlichen Sichtweisen auf das Thema in dem Buch fest, die der Sebastian und ich als Perspektive da anwenden. Also der Sebastian hat da den freundlicheren Blick auf die Regulierung. Und er hat auch die Verantwortung im Grunde für das Kapitel, das du eben angesprochen hast. Und ich habe den kritischeren Blick. Ich habe den
Also so
kritischeren Blick.
uneinig wart ihr euch.
Ja, was heißt so uneinig? Wir sind uns am Ende des Tages schon einig, weil wie alle komplexen Dinge im Leben lässt sich das jetzt nicht in ein einfaches Für oder Wider, Schwarz oder Weiß aufteilen. Sondern die Sache ist halt komplexer. Es ist vieles gut zu heißen und vieles zu kritisieren. So. Und in dem Buch ist das irgendwie aber auch dann reflektiert worden, also auf dieses Kapitel, dass man Regulierung nicht als Bürde, sondern als Marktchance begreifen soll, folgt dann auch das Kapitel von mir, dass das dann wieder zurechtrückt und sagt, naja, vorsichtig mit Regulierung, es ist schon auch ein Problem. So, aber zunächst eine Vorbemerkung. Regulierung wird oft etwas verkürzt dargestellt. Es gibt verschiedene regulatorisch wirkende Kräfte. Und das, was durch den Gesetzgeber kommt, woran wir mit Regulator denken, in erster Linie, ist ja nicht alles. Also der Markt reguliert natürlich auch. Der Markt reguliert, aber auch Normen regulieren. Und in unserem Zusammenhang reguliert am stärksten gerade noch der Code. Und das ist alles etwas unterschätzt, wenn man sagt, ja, wir müssen regulieren. Ja, aber es ist eben nicht nur der Gesetzgeber gefordert. So, aber wo Sebastian und ich einig sind bei diesem Kapitel, ist natürlich, dass man sich als Unternehmer, wir richten uns ja an Führungskräfte, da geht man nicht in den Elfenbeinturm und überlegt, ja, wie sollte die Welt eigentlich aussehen, damit sie besser ist? Nein, man muss sich ja mit der Welt auseinandersetzen. Und vieles mehr, das da vorgegeben ist. Und deswegen hat der Sebastian mit dem Kapitel natürlich völlig recht, dass man sich auf dieses Spiel, auf dieses System einlassen muss und sich innerhalb dieses Systems als Anbieter positionieren muss. Und das ist das, was ich auch sehe. Wenn ich das Kapitel dann nachgeschlossen habe mit dem, naja, vorsichtig sein und sich nicht dazu bewegen zu lassen, jetzt die Regulierung zu feiern, dann meine ich damit, zum Beispiel am EU-AI-Act jetzt festgemacht, dass der sicherlich problematisch ist. Also es ist ein sehr großes Werk. Man sieht, dass die Definitionen vielleicht nicht zutreffend sind oder dass da zu strikt vorgegeben ist, was da als AI zählt und was nicht. Aber in erster Linie geht es mir in diesem zweiten Kapitel, was kritisch auf Regulierung blickt, darum, dass ich sage, Regulierung befürwortet oder gibt Vorteile an Konzerne. Also große Unternehmen können sich den Umgang mit Regulierung sehr viel besser leisten als kleine Unternehmen. Und ich bin ja durch meine Vita und durch meine Überzeugungen einfach sehr stark auch auf Startups ausgerichtet. Und Startups sind halt per Definition kleine Einheiten. Und diese kleinen Einheiten stehen unter einem besonderen Druck im Markt. Also die haben wenige Ressourcen. Sie haben Druck von Investoren, dass sie die Ziele erreichen, die sie vorgeben, dass sie das Produkt möglichst schnell rausbringen. Es gibt Wettbewerb und so weiter. Und deswegen haben die einfach nicht das Geld in erster Linie aus ihrer Sicht da, um sich mit Regulierung auseinanderzusetzen. Weil Regulierung macht ja im Grunde dann einen Nebenkriegsschauplatz auf, würde ich mal sagen, etwas provokativ gesagt, wo sich dann Anwälte tummeln und Berater tummeln, die dann alles schön aufdröseln und sagen, ja, wir müssen das so und so machen. Und deswegen ist es natürlich richtig zu sagen, dass Regulierung eine Innovationsbremse ist. Also das wird immer so dargestellt, ja, man darf die Regulierung nicht verteufeln. Ja, das geht nicht darum, aber es geht schon darum, aufzuzeigen, was das für Auswirkungen hat. Man schafft nämlich einen komparativen Vorteil für Konzerne und benachteiligt Startups. Und Startups sind in erster Linie diejenigen, die Innovation bringen. Es sind nicht die Konzerne. Die Konzerne, das wissen wir seit Josef Schumpeter, das sind diejenigen, die ihre Kunden nur noch vom Hörensagen kennen, die sehr bürokratisch sind und ja, die deshalb der Gesellschaft einen sehr viel kleineren Dienst erweisen als Startups und kleine Einheiten. Und da brenne ich für das Thema und deswegen war es mir sehr wichtig, dieses Thema in dem zweiten Kapitel aufzugreifen. Und für die interessierten Zuhörer, die sich mit diesem kritischen Punkt mehr noch auseinandersetzen wollen, bei dem AI Startup Center, wozu es auch eine Webseite gibt, also www.aistartupcenter.com, man findet das leicht, gibt es eine Rubrik, das nennt sich AI Startup Center Manifest. Und da habe ich das tatsächlich argumentativ noch weiter ausgeführt, warum ich denke, dass Startups die überlegene Organisationsform in moralischer Sicht sind. Also ich sage am Ende des Tages, Startups sind die moralischsten Wirtschaftsakteure, die es gibt. Und das ist natürlich eine sehr provokante These. Und man kann sich auch fragen, ja, wie macht es sich denn einfach an der Größe eines Unternehmens, also ob jetzt ein Unternehmen 10 Mitarbeiter hat oder 1000 Mitarbeiter hat, wie kann das denn entscheidend dafür sein, ob dieses Unternehmen moralischer ist oder weniger moralischer ist? Und ich denke, dass es da in der Tat sehr spannende Argumente dafür gibt. Und eins, was ich eben jetzt im Zusammenhang mit der Regulierung ausgeführt habe, ist eben genau das, dass Startups diejenigen sind, die ihre Kunden besser kennen und die tatsächlich deshalb auch eher Probleme lösen, die in der Gesellschaft, die Wirtschaft ist ja nichts anderes als ein Teil der Gesellschaft, lösen. Und dass die Startups deswegen schon einen besseren oder ein höheres moralisches Standing haben als eben die Konzerne. So. Und das ist so ein bisschen dieser Blumenstrauß, der sich da an dem Thema auffächert, wie die Regulierung in dem ganzen KI-Umfeld zu sehen ist.
Ich beschäftige mich ja schon seit vielen Jahren mit dem Thema Regulierung aus diversesten Blickwinkeln und als auch kleines Unternehmen, das wir da sind. Kein Startup gilt jetzt nicht mehr, aber es fühlt sich oft so an. Aber es ist nach 28 Jahren schwer, das als Startup zu bezeichnen. Bin ich bei dir? Ja, also natürlich, die Ressourcen sind sehr anders verteilt. Also ich hätte fast gesagt, ich schaue einen Rechtsanwalt versus Weiber, also das stimmt nicht ganz. Ich habe sehr viele Podcasts auch mit Juristen. Allerdings natürlich, die Kosten sind immens, wenn man da sich hinein versteigt. Und du hast was sehr Wertvolles gesagt, finde ich. Du hast gesagt, das ist ja mehr, Regulierung ist ja mehr als Politik. Es ist wie Gesellschaft, wie wir es umsetzen. Ich behaupte, es sind wir alle. Und mit wir alle meine ich, ja, die Politik verabschiedet eine Regulierung, die halt sehr allgemein gehalten ist im Regelfall, die meistens auch nicht, wie soll ich sagen, Fachkräfte etwas irritiert, weil die Formulierungen nicht genau passen oder wie auch immer. Da gibt es Bewegungsgründe dahinter, die es echt sinnvoll ist, sich einmal zu Gemüte zu führen und das auch zu verstehen, warum steht denn das so drin. Und ja, gibt also Ansätze, dass man Regulierung oder halt Gesetzgebung mehr automatisierbarer macht, also weniger textlastig, sondern wirklich so modular aufbaut, dass man die Sache in ein klares Regelwerk fassen kann, weniger Interpretationsspielraum zulässt und so weiter. Und genau bei dem Interpretationsspielraum kommen wir dann wir alle wieder ins Blickfeld an. Das heißt, die Exekutive, sprich die Umsetzungsgewalt haben, das sind ja schon mal ganz, 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 ganz viele, bis hin wir, die wir darüber sprechen. Die wir darüber sprechen im Sinne von entweder, ja, jetzt gibt es ja das Gesetz, das dürfen wir nichts mehr machen, was ja falsch ist, ist einfach falsch. Viele hören das dann und glauben es und tragen es dann wieder weiter und damit setzen wir uns also eine mentale, nicht vorhandene Glasdecke hin. Und auf der anderen Seite auch wir im Unternehmen, die wir entscheiden. Ich erlebe es ganz häufig, dass diese Systemregulierung auch aufgrund der Komplexität, ist absolut schwer zu verstehen, ich verstehe nicht alles, muss ich ganz ehrlich sagen, dann komplett beiseite geschoben wird. Und das finde ich kritisch. Nicht nur rechtlich und so weiter, ich bin kein Jurist, das ist, das will ich gar nicht beurteilen, aber auch rein aus Führungsperspektive, beziehungsweise was es für das Unternehmen bedeutet. Wenn ich die Regulierung ganz beiseite schiebe und ich auch selber kein Regelwerk einführe, dann herrscht da in dem Bereich Anarchie. Jeder macht, was er will, auf gut Deutsch. Und da sind die Konsequenzen dann schon erstaunlich. Einerseits natürlich die wirtschaftlichen Konsequenzen, weil dann gibt es ja keine gemeinsame Linie, auf die man hinarbeitet. Jeder wurschtelt irgendwie so vor sich hin. Im Extrembeispiel, die anderen schreiben auf Zettel, die anderen klopfen alles in ein gratis ChatGPT rein, das irgendwo verarbeitet und wo in vielleicht nur irgendwelche Forschungsgeheimnisse reinkopiert werden oder Source Code, wie wir schon mehrmals gehabt haben, der eigentlich geschützt gewesen wäre. Auf Betonung auf wäre. Sprich, man kann da extrem wirtschaftliche Nachteile dadurch ziehen, dass man komplett unreguliert lässt im eigenen Einflussbereich. Und also in dieser ganzen Bandbreite, und das wird sehr viel auf die anderen gezeigt, das finde ich recht schade. Ne? Weil die böse Politik und im Zweifelsfall, wir haben ja so eine Schuldzuweisungskette, nicht? Was man im eigenen Haus nicht regelt, ist dann der Bürgermeister. Was man in der Gemeinde nicht regelt, ist der Bezirk und dann kommt das Land, dann kommt der Bund und dann am besten nur irgendwo Brüssel, weil das ist weit weg. Und da sind auch Politiker nicht davor gefeit, dass sie das tun. Und je mehr wir uns in diese Passivität ist gleich Opferrolle rein versetzen, desto weniger werden wir zu den Gestalter. Und wir wiederholen dann das, was uns andere vorsagen, jetzt dürfen wir nichts mehr tun. Was de facto nicht stimmt. Und damit lähmen wir uns am meisten. Und inhaltlich, da kann man noch ganz lang, könnte man ganz lang sprechen, und auch über Dinge wahrscheinlich, die ich selber noch nicht am Schirm habe und so weiter. Ich glaube, rein jetzt von der als Nicht-Philosoph behaupte mal philosophische Betrachtung, wie wir alle damit umgehen dürfen, dürfen uns alle an der Nase nehmen und nicht sofort in die Opferhaltung zu gehen, wenn eine Regulierung kommt, zu sagen, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht, und auf Gerüchte vertrauen, sondern mal schauen, was mache ich draus. Und berechtigte und fundierte Kritik auch zu üben, definitiv. Du schreibst ganz fest mit, oder irgendwas schreibst du gerade. Ich muss gerade übersetzen für die Zuhörer, weil die sehen das ja nicht, was ich gerade mache. Aber ich frage gern weiter sonst, wenn das für dich okay ist.
Ja.
Du hast auch einmal das Thema,
Also Moment, warte mal, warte
ja,
mal.
hast du es gefunden, ja?
Können wir also so 10, maximal 15 Minuten noch?
Ja, bitte.
Ja.
Sprich, du hast irgendwas gefunden oder möchtest nur was einbringen?
Nein, 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 ich meine nur jetzt für die Länge von dem Gespräch,
Ach so,
dass
ja,
wir
das
so
kann man schon
jetzt
hinkriegen. Ja,
bitte.
natürlich. Also, liebe Zuhörer, wir haben ja vorher einen Zeithorizont ausgemacht, aber jetzt überziehen wir ein bisschen. Also, wenn es halt mehr Teile, alles gut. Gut. Aber ganz kurz ein Thema würde ich noch aufgreifen wollen: die Ethik. Ihr habt in eurem Buch behandelt ja auch die KI-Ethik. Du selbst, wenn ich das so richtig verstehe, kann ja das dein Tun und Wirken als Speaker auch in die Richtung interpretieren. Es geht um moralische KI-Führung und so weiter. Was glaubst du oder wie siehst du das? Wie hat sich denn die Verantwortung im ethischen Umfeld auch geändert? Beziehungsweise welchen Einfluss hat die aktuelle Bewegung und Entwicklung auf ethische Fragen?
Also da muss ich einige Sachen zu sagen. Also all das, was wir bisher schon besprochen haben, fällt für mich unter KI-Ethik. Also Ethik ist ja so die Reflexion von Normen und moralischen Entscheiden und so. Und Moral ist eben das Eigentliche, ja, also das Normative und wie wir handeln. Und was Sebastian und ich oft beobachten, ist, dass es zu sehr um Ethik geht. Also, dass die Leute denken, ja, sie müssen jetzt ein Seminar besuchen und dann lernen sie, was ist Ethik? Und da gibt es ja verschiedene Denkschulen, dann lernt man was vom Aristoteles und dann lernt man was von Kant und dann lernt man noch die Utilitaristen kennen und so weiter. Und dann, ah, okay, jetzt weiß ich, was Ethik ist. Und das ist natürlich völlig unterkomplex. Und wir machen in dem Punkt in erster Linie, in dem Buch machen wir in erster Linie den Punkt, dass es nicht eben um dieses Nachdenken geht, sondern es geht vielmehr um das moralische Handeln. Also natürlich muss man nachdenken, aber man darf sich nicht dem Trugschluss hingeben, dass man sich gut aufgestellt fühlt, wenn man diese Denkschulen kennengelernt hat und sich in eine theoretische Auseinandersetzung mit Büchern und in Diskussionen über solche verschiedene Denkschulen und Theorien da festmacht, ja, sondern es geht tatsächlich ums moralische Handeln. Und da spielt in erster Linie mit hinein, dass man offen bleibt für den Diskurs. Also ein Kapitel in dem Buch ist auch, sei kein Moralapostel. Also wir finden, dass es keine letzten Wahrheiten gibt und erst recht nicht in Fragen der Moral. Und da das ganze Buch ist durchzogen mit Anekdoten und Praxisbeispielen, die das festmachen. Und man muss die Kirche im Dorf lassen. Man darf sich nicht mit dem erhobenen Zeigefinger hinstellen und so tun, als ob man selbst die Weisheit und die richtige Moral mit Löffel gefressen hat. Und solche Dinge wollen wir in dem Buch betonen, um damit eben zu einem ja, reflektierteren und dadurch erst besseren moralischen Handeln anzuleiten. So, und für mich fällt unter diesen Begriff der KI-Ethik auch sehr viel das, was andere gar nicht so sehr unter KI-Ethik sehen würden. Also eben KI-Ethik ist für viele einfach ein regulatorisch getriebenes Thema. Und ich musste vorhin schmunzeln, als du gesagt hast, ja, du verstehst auch nicht alles, was in dem AI-Act drin steht. Ja, wer versteht das denn? Das ist doch gerade so gemacht, dass man es nicht versteht. Also vieles, was, ich möchte keinem Juristen zu nahe treten, aber die Juristen haben eine Fachsprache. Und wenn man kein Jurist ist, versteht man das nicht. Und das ist dann ein sehr spezielles. Und das ist mit das Problem des Ganzen, dass eben dadurch wenn man es wirtschaftlich sagt, Folgekosten entstehen, weil man Leute braucht, die das einem übersetzen und so weiter. Ja. Das ist natürlich wirklich so, einfach dieses Thema der KI-Ethik in dem Regulatorischen aufgehen zu lassen, sondern es ist in erster Linie für mich Wirtschaftsethik. Also KI ist ja stark in erster Linie in das wirtschaftliche System eingebettet und dadurch ist es ein wirtschaftsethisches Thema. Und damit sind wir für mich wieder stark an diesen Bereichen dran, die ich vorhin gemacht habe. Wie wollen wir eigentlich die Wirtschaft haben? Soll das geprägt sein durch ein Quasi-Monopol mit Big Tech oder wollen wir viele Startups haben? Das sind sehr, sehr spannende Überlegungen, finde ich, weil es ist so vieles im Argen. Also Big Tech steht für mich für Narrative, die eigentlich nicht im Sinne der Gesellschaft sind, also für Nutzerausspähung, für Manipulation und dies und das. Und das ist ja alles mit tatsächlich dokumentierten Skandalen auch belegt. Und dann kann man sich fragen, naja, ist das nicht jetzt erst recht dann ein Grund dafür, dass der Regulator einschreiten muss? Dann sage ich nein, weil in erster Linie geht es darum, dass man Verantwortung übernimmt. Und man kann die Verantwortung nicht outsourcen an einen Regulator. Wir sind alles erwachsene Menschen und keine kleinen Kinder, die von einem Regulator zurechtgewiesen werden müssen, sondern ich sage, wir brauchen ein anderes Wirtschaftssystem. Und jeder von uns kann daran mitwirken, dass es ein anderes Wirtschaftssystem gibt, das für mich im besten Fall eben nicht durch Big Tech geprägt ist, für AI, sondern durch viele kleine dezentrale KI-Startups. Ja? Und der große Vorteil, ich komme immer wieder darauf zurück, der große Vorteil dabei ist, dass die kleinen Einheiten natürlich auch gar nicht so viel Verantwortung tragen müssen wie die großen. Also Big Tech hat, wenn man so mächtig ist, bei Spider-Man heißt es ja, aus großer Macht folgt große Verantwortung. Da ist viel Wahres dran, weil Big Tech durch die Größe und die Macht, die sie haben, müssen auch sehr viel Verantwortung wahrnehmen und sie scheitern natürlich daran. Und die kleinen Einheiten, die Startups, die müssen nur weniger Verantwortung haben. Antworten oder auch eben großen Schaden anzurichten. Und deswegen ist so ein dezentrales System sehr viel besser. Und ich plädiere immer stark dafür, dieses große Thema der KI-Ethik mehr in eine Richtung zu bringen, wo es im Endeffekt um Wirtschaftsethik geht. Man darf eben nicht diesen Trugschluss aufsetzen, dass man denkt, ja, wir haben jetzt hier eine Checkliste. Also so wird dann KI-Ethik auch gerne in Unternehmen aufgegriffen. Wir haben eine Checkliste, wir haben ein paar Prinzipien und dann schauen wir, dass das so funktioniert. Nein, so funktioniert das eben nicht. Es funktioniert so, dass man immer reflektiert bleibt und dass man es eben breit denkt. Und deswegen sind für mich auch die Startups so toll, weil die leisten sich natürlich keinen Head of Ethics oder ein Ethics Department, aber die sind durch ihre Struktur schon so angelegt, dass sie eben moralisch handeln. Und deswegen ist das weder ein regulatorisch getriebenes Thema noch also beim Gesetzgeberaufgang noch ein regulatorisch und mit Checklisten versehenes Thema bei den großen Wirtschaftsunternehmen und Konzernen, sondern für mich geschieht das Beste in der KI-Welt, in der Wirtschaft, wenn da viele Startups zum Zuge kommen und wir eine dezentral geprägte Wirtschaft haben.
Ja, also Moral und Ethik sind doch Dinge, auch die ständig neu verhandelt werden, oder? Ja. Meine, du hast ja Aristoteles genannt als Ethiker und dann versteht man das. Naja, meine, zu der Zeit Aristoteles waren Dinge gang und gäbe und moralisch in Ordnung, wo man heute sagt, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. also das, oder auch heute in der aktuellen Zeit, nur andere geografische Breite.
Ja.
Sehen wir einen anderen ethischen Rahmen.
Darf ich kurz da nochmal einhaken, ja, Markus? Ja. Da möchte ich kurz nochmal einhaken. Aristoteles ist deshalb aber auch super, weil eben in unserer heutigen Zeit, auch gerade mit KI-Ethik verbunden, wird einfach vorschnell gesagt, es geht um, was ist geboten und was ist verboten. Und das ist eine völlig verkürzte Debatte. Und der Aristoteles mit seiner Tugendethik, der zeigt, Ethik ist so viel breiter. Also dann eben auch die angewandte Ethik. Da geht es auch um Fragen wie, wie bilde ich meinen Charakter aus? Und das macht sich dann wieder an den einzelnen Personen, an den Akteuren fest. Und deswegen finde ich also ich kann nur jeden dazu ermuntern, sich mit Aristoteles auseinanderzusetzen. Gerade wenn wir in der heutigen Zeit da diesen Trugschluss aussetzen, dass es um Verbote geht und was ist Gebotene, darum geht es genau nicht.
Ja, ja, ja. Gut, wie sind wir jetzt dahin kommen? Jetzt muss ich kurz den Faden wieder finden. Von der Regulatorik sind wir zur Ethik gekommen und zur Vielfalt. Ach ja, wegen Big Tech und so weiter und so fort. Das ist ja so spannend, nicht? Das waren ja auch einmal Startups, die jetzt groß. Und wie du sagtest, ne, je mehr man macht, desto größer ist die Verantwortung. Das merkt jeder in seinem privaten Umfeld. Ne?
Ja.
Der eine oder andere hat vielleicht dann schon Kinder und hat dann jetzt Mitverantwortung, und denkt anders als noch vorher, was diverse Handlungen und diverse Reaktionen auf Ereignisse angeht. Und so ist es auch dort. Und da bin ich bei dir, dass also es ist ja so eine, im Prinzip ist es, man muss eine gewisse Balance finden. Nicht? Also zu wenige Big Techs stellen dann auch ein Klumpenrisiko dar, nicht? Weil wenn die einen Blödsinn bauen, jetzt mal verkürzt gesagt, dann trifft es natürlich sehr viele. Oder wenn die ausfallen, warum auch immer, dann betrifft es sehr viele. Gleichzeitig nimmt es eine gewisse Kreativität weg. Wenn man zu viel kleinteilig sind, nachher kommen eine Verzettelung und Überforderung, weil es halt einfach zu viel Auswahl gibt. Also es ist so ein lebender Organismus, kommt man vor, nicht? Also Bäume wachsen ja, bis irgendwann mal brechen. Und so ähnlich das da auch, irgendwann brechen dann diese Großen und dann kommen wieder neue nach, die dann eben auch wieder diesen Wachstumspfad nehmen. Und möglicherweise kommt uns das jetzt vor, dass es viel schneller ist als wie früher. Ich denke, wenn man so liest, was die Leute vor 100 Jahren geschrieben haben, 150 Jahren, 200 Jahren, das ist ihnen immer viel schnell vorgekommen und so schnell hat sich sie noch nie verändert. Es ist egal in welcher Umwälzung das war, Umwälzungen kommen uns, glaube ich, immer zu schnell vor, weil es eine gewisse Autoüberforderung auch ist. Mhm. Gut. Ja, Christian, wir sind schon drüber. Die Frage ist, zeitlich jetzt, die Frage, die ich stellen mag, haben wir jetzt noch ein Thema, das du unbedingt einbringen möchtest, über das wir noch sprechen können sollen?
Ich glaube, wir könnten noch über sehr viele Dinge sprechen, ja, das aber stimmt. Das können wir ja vielleicht auch in einem nächsten Gespräch nachholen. Also was mir zum Beispiel noch wichtig ist, aber das findet man auch im Buch, ist die Parallelen, die sich aus dem Bergsteigen, wofür ich sehr brenne, ziehen lassen zu dem Alltag von Führungskräften in der Wirtschaft. Ja. Und auch zu dem Plädoyer, das ich vorhin gemacht habe mit dass es darum geht, bei Ethik, dass man Verantwortung übernimmt und nicht die Frage, was ist richtig und was ist falsch, auslagert an den Regulator und einfach nur befolgt, was der Regulator sagt und dann sich dann auch rausnimmt aus der moralischen Bewertung des eigenen Tuns. Und vielleicht nur so als Anteasern davon, im Bergsteigen ist das deswegen so interessant, Lehren daraus für das zu ziehen, was ich eben sagte, nämlich beim Bergsteigen geht es in erster Linie um Verantwortung. Man ist nämlich dann gerade eben nicht mehr in dem Feld, wo alles durchstrukturiert und in unserer Zivilisation vorgegeben ist, sondern da ist man wirklich auf sich selbst und im Zweifel noch auf seine Seilschaft zurückgeworfen und man trägt die Verantwortung für sein Tun und man kriegt sehr direkt das Feedback, ob man da gute oder schlechte Entscheidungen trifft. Und das ist für mich deswegen ein sehr, sehr heilendes Erlebnis oder ein sehr inspirierendes Erlebnis, in die Berge zu gehen und dort eben zu begreifen, wie wichtig es ist, Verantwortung für die Entscheidungen, für das eigene Handeln zu übernehmen. Und ich ermuntere die Leute dazu, dass sie das übertragen in ihr Berufsleben, in wirtschaftliches Leben, aber auch in sonstiges Gesellschaftsüberleben, dass die Menschen mehr Verantwortung übernehmen. Man sieht das auch mit den Benzinpreisdebatten. Da wird immer gerufen, der Staat muss was machen, das ist zu teuer. Nein, die Leute müssen auch Verantwortung übernehmen. Es kann ja nicht Sinn und Zweck sein, dass der Staat den Preis manipulieren soll. Der Preis, also don't blame the messenger. Der Preis zeigt nur an, in dem Fall, dass etwas knapp ist. Und die Leute, ja, die müssen natürlich irgendwie auch selbst vorsorgen können. Und ich möchte damit gar nicht sozial kalt klingen. Natürlich sind wir immer noch in der Solidargemeinschaft, aber auch dieses Solidarische kann ja von den Leuten kommen und nicht vom Gesetzgeber. Und dazu möchte ich mehr ermuntern. Und da lässt sich, glaube ich, sehr viel Inspiration aus dem Bergsteigen herausnehmen. Und nicht zuletzt, um aufs Beziehungsmanagement auch nochmal zurückzukommen, man gerade auch im Bergsteigen formt man tolle Beziehungen zu anderen Menschen, ohne dass da eine KI dazwischen ist. Und man lernt einander kennen und man vertraut einander und baut dadurch richtige Beziehungen auf. Und das trägt auch im Wirtschaftsleben am weitesten.
Ja, ja. Und ich finde auch, dass es vielen, vielen Eskalationen entgegenwirkt. Weil man kann eine Diskussion, eine Meinungsverschiedenheit, was auch immer, viel besser parieren oder klären oder wie immer oder auch akzeptieren, dass jemand eine andere Meinung hat, weil man eine gewisse Beziehungsarbeit schon geleistet hat. Wunderbar. Also es klingt wirklich danach, als ob wir mal eine Fortsetzung machen. Allein schon das Thema raus aus der passiven Opferrolle hinein in das aktive Handeln und Eigenverantwortung, glaube ich, gefeierter Schritt. Das ist ja schon ein eigener Podcast wert. Könnten Sie sich vorstellen, was das mit Digitalisierung zu tun hat? Ich meine sehr, sehr viel, weil Digitalisierung und in dem Fall jetzt halt künstliche Intelligenz sind einfach fixer Bestandteil unserer Gesellschaft geworden und beeinflussen uns mehr, als viele wahrhaben wollen. Wobei, letzter Satz von meiner Seite, oder glaube ich halt, gestern war ich bei einer Präsentation einer Jugendstudie, einer österreichischen und Tiroler Jugendstudie, und es war erstaunlich, dass diese jungen Menschen, man könnte bei einigen, kann man sagen, nur Kinder, sagen, in Bezug auf Social Media und Co. Auch da, ja, es ist viel zu hoher Social Media Konsum, es nimmt ihnen die Zeit für echte Begegnungen und so weiter. Auch da wieder die Frage natürlich der Eigenverantwortung. Beim Kind natürlich immer die Frage, wie eigenverantwortlich kann das handeln. Wir alle, wenn wir uns so überlegen, wie viel Zeit wir drauf verbringen, wir alle kennen vielleicht die diversen Werkzeuge, die es gibt in den Betriebssystemen, diese Zeit einzuschränken, wenn man selber die Zeit übersieht, wenn man da drin ist. Also die Digitalisierung oder die digitalen Werkzeuge sind einfach Teil unserer Gesellschaft und unserer Dichter nach moralbildend. Daher kann ich mir gut vorstellen, dass wir darüber durchaus noch in einem zweiten Interview sprechen. Bevor ich das letzte Wort sagen lasse, lieber Zuhörer und liebe Zuhörende, wir werden auf jeden Fall die Links in die Shownotes packen, Links zu den diversen Aktivitäten von Christian. Das Buch würdest du finden in meinem Tirolia-Shop, den werden wir auch verlinken. Und greif fleißig zu, lies es. Ich glaube, ich bin überzeugt davon, es macht absolut Sinn, sich die Zeit zu gönnen, die paar Euro zu investieren, um dieses wertvolle Buch zu lesen. Christian, das letzte Wort liegt bei dir.
Vielen lieben Dank, Markus. In erster Linie möchte ich mich bei dir bedanken. Es war ein großartiges Gespräch. Ich finde es sehr toll, mich auf wirklich Gespräche einzulassen, aber es jetzt virtuell war, aber so Gespräche wie mit dir bereichern mich. Und ich finde es das toll, dass das sehr dialoggeprägt war und nicht einfach nur, Christian, erzähl uns mal, was du so machst und dann einfach das laufen zu lassen. Und ansonsten möchte ich noch sagen, ja, schaut auch gerne mal in dieses Manifest vom AI Startup Center. Markus wird es vielleicht hoffentlich auch verlinken. Und ich freue mich da auch wirklich über Widerspruch. Ich möchte gar nicht so sehr Zustimmung. Ich möchte, dass die Leute eben wie mit dem Buch auch zum Nachdenken angeregt werden und da Food for Thought haben, wie man sagt auf Englisch. Und ich freue mich da, wenn ich da auch in Austausch mit dem einen oder anderen noch kommen werde. Ja.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.